Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Georg Spreng, ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank, ja.
Wenn ich jetzt sage, Sie sind Schmuckdesigner, dann reicht das nicht aus, denn Ihre Biografie, die reicht eigentlich für mehrere Leben aus. Sie sind gelernter Industriedesigner, Sie haben schon früh auch mit Steve Jobs zusammengearbeitet, Sie sind dann nach Kanada gegangen, wollten eigentlich in die Karibik und sind zurück und sind ein weltweit erfolgreicher Schmuckdesigner geworden. Design ist ja sehr optisch. Vielleicht beginnen wir direkt mit Ihrer Optik. Können Sie sich mal beschreiben? Sehr farbenfroh, sage ich schon mal.
Ja, bunt. Ich war immer schon bunt. Und also ich habe mich immer bunt gekleidet, habe mir immer die Sachen selbst geschneidert, Stoffe gekauft und dann einfach an der Nähmaschine und der alten Pfaff und der Oma Sachen genäht.
Dieses Hemd, wie sieht das aus? Beschreiben Sie es mal den SWR1-Hörern, die es gerade nicht sehen können.
Also sehr, sehr, sehr bunt und sehr schrill und sehr, also sehr wild.
Ich sehe bunte Blumen, ich sehe ganz viel Grün, ich sehe Lila, ist die Grundfarbe, glaube ich, des Hemdes. Und es sind, ich weiß nicht, ob es Papageien sind.
Papageien und Rosa muss natürlich dabei sein, weil Rosa finde ich einfach eine tolle Farbe.
Echt, ist ungewöhnlich, dass ein Mann sagt, Rosa finde ich toll.
Okay, ich finde es die stärkste Farbe.
Warum?
Ich weiß einfach, ich finde es so einfach, so optimistisch. Einfach wahnsinniges Statement, einfach zaut, hier bin ich und mir macht's Spaß.
Verraten Sie uns noch die Hose, die sieht man nämlich nicht. Die ist auch auffällig.
Die ist natürlich auch pink. Ja. Ein dunkles Pink, ja.
Ganz viel Farbe In unserem langweilig blau-gelben Studio. Durch Optik und auch durch viel Farbe kann man ja auch eingeschätzt werden als Mensch. Begegnet Ihnen das öfter, dass Sie dahingehend vielleicht eher laut eingeschätzt werden? Ich nehme Sie jetzt eher als einen leisen Menschen wahr.
Ja, man kann natürlich damit spielen. Ne? Man kann natürlich jemand anders irgendwas vorgaukeln, was man vielleicht gar nicht ist. Man kann ganz grau kommen, dann ist das die graue Maus oder man kann natürlich schrill kommen.
Glaube ich nicht, dass Sie auch in Grau kommen, oder?
Ich bin einmal zur Messe im Anzug gekommen, hat jeder gesagt, ja, geht's da so schlecht, dass man jetzt einen Anzug anziehen muss.
Ist mal bei Ihnen nicht gewohnt, ne?
Ja. Obwohl ein schöner Flanellanzug, so ein englischer, ist doch was Schönes. Ich habe keinen, aber ist wirklich was Schönes.
Und auch die Stoffe schon zu designen und auch die Kleidung zu entwerfen, wann kam das? Denn als gelernter Industriedesigner war ja wirklich erstmal auch, Sie haben Duschköpfe entworfen, Sie haben Fernseher entworfen. Es war sehr viel technisch.
Ich habe mir das nie überlegt. Also es war immer da, es war als Kind da, es war einfach immer da. Es musste einfach bunt und schrill und laut und lebendig und Spaß, musste Spaß machen. Ich glaube, das war das Wichtigste.
Wenn Sie sagen, es war schon als Kind da, gab es da so einen Auslöser, wo Sie das festgestellt haben? Waren Sie schon immer anders?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich habe mich schon immer anders empfunden. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer gedacht, ich gehöre irgendwie nicht so ganz in diese Welt rein.
Gibt es eine Situation, an die Sie sich erinnern, wo das so war?
Nee, eigentlich nicht. Nee. Aber ich habe mich immer irgendwo als was Buntes gesehen.
Georg Spreng in SWR1 Leute. Mit Anfang 20 haben Sie eine Designgruppe mitgegründet, Frog Design. Die sitzen jetzt im Silicon Valley mit mehr als 1500 Mitarbeitern. Was hat Sie so jung damals schon rausgezogen aus dem Ländle?
Ah, schwierig. Ich wusste eigentlich lange nicht, was ich machen soll. Ich habe einfach was Kreatives gesucht. Eigentlich, ich habe mich so ein bisschen wie Daniel Düsentrieb, wie so ein Erfinder eigentlich verstanden und wusste aber nicht, was das ist oder wo man das studieren kann. Bin auf den Beruf des Industriedesigns gekommen.
Sie waren an der Fachhochschule für Gestaltung
in Schwerin. Das war einfach mein Ding. Das war die Technik und das war die Kunst und diese Kombination miteinander, das fand ich wahnsinnig spannend und wahnsinnig schön.
Und dann gleich rauszugehen in die Welt. Sie haben Steve Jobs, den verstorbenen Apple-Gründer, auch als Student kennengelernt damals.
Ja, wir haben ja in Altensteig im Schwarzwald ein ganz kleines Büro gehabt, hatten auch die Werkstatt in der Garage, also auch da eine Parallele und haben da einfach die tollsten Sachen schon gemacht.
Das war so ein bisschen ein Gründergehen, höre ich daraus. Kann
das sein? Das war ein richtiges Gründerteam eigentlich. Wir waren ja zu dritt damals angefangen, also Hartmut Esslinger als Alleiniger und dann Haug und ich dazu. Und wir dachten, wir können die Welt umkrempeln.
Ja, und wie kam dann auch dieser Weg in die Staaten? Gab es dort Angebote? Haben Sie gesagt, Mensch, wir müssen in die Welt, wir gehen da einfach hin? Wie war das?
Ja, es kam einfach, die beiden kamen einfach in den Schwarzwald. Es gab einfach Kontakte rüber nach Amerika.
Das heißt, Steve Jobs ist zu Ihnen gekommen?
Ja, beide. Also Steve Jobs und sein Partner damals. Ja. Die beiden Steves, die waren bei uns im Schwarzwald. Und da haben wir dann die ersten Computerkistchen gebastelt.
Wie haben Sie Steve Jobs wahrgenommen?
Ein Student einfach mit langen Haaren, also beide waren wirklich ganz locker drauf. Einfach Studenten wie wir auch, also auf Augenhöhe.
Und das ist wahrscheinlich dann vielleicht so etwas, was man dann wahrnimmt, dass man ähnlich tickt, wenn man auch diesen Gründer, den Erfindergeist in sich hat. Haben Sie das festgestellt?
Ja, man hat es nicht als was Besonderes gesehen. Man hat einfach miteinander sehr gut kommuniziert. Es war das ganze gleiche Gedanken dahinter. Man wollte einfach was bewegen.
Können Sie sich noch an das erste Stück erinnern, was Sie gemeinsam erarbeitet haben?
Ja, das sind sehr viele Studien gewesen, Anfänge gewesen. Aber es war jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, das war das Ding. Es war ein Prozess.
Und wenn man sich das so vorstellt, in der Garage und man tüftelt da, dann braucht es ja auch eine gewisse Zeit und man muss vieles wahrscheinlich wieder verwerfen. Gibt es aus der Zeit von damals Dinge, die sich heute etabliert haben?
Ich glaube, es gibt sicher Sachen und es gibt sicher Ideen, die jetzt immer noch gültig sind. Aber es hat sich natürlich in diesen, wie viel sind es denn jetzt, 40 Jahren oder noch länger, ich müsste nachrechnen, hat sich doch sehr viel geändert.
Ich denke nur an den Vorgänger des Apple Computers. Waren Sie daran beteiligt? Ist
ja,
das so etwas?
Ja.
Und wenn Sie jetzt an die Zeit zurückdenken, diese alten Kisten und sehen die vor sich, was kommt Ihnen da in den Kopf?
Na klar, ich meine, damals war das revolutionär. Natürlich, jetzt würde man sagen, es war natürlich damals in Riesenkisten, ne? Klar, jetzt hat sich sehr viel getan.
Gibt es da so ein Stück aus der Zeit von damals, worauf Sie auch stolz sind?
Irgendwie, ich traue diesen Sachen, ich hänge den Sachen auch gar nicht mehr nach. Ich habe das irgendwo abgeschlossen. Ich habe immer ein Produkt, wenn ich es gemacht habe, war das abgeschlossen. Und ich habe mich immer sehr schnell was Neuem zugewandt. Und ich wollte einfach immer was Neues finden, immer neugierig sein, was gibt's noch, was kann ich noch verbessern, was kann ich noch verändern.
Georg Spreng, geboren in Schwäbisch Gmünd, sie zog es als jungen Designer in die Welt und plötzlich saßen sie dann mit ihrer Familie in der kanadischen Wildnis, obwohl sie eigentlich in die Karibik wollten. Was war passiert?
Ja, die Karibik, irgend so eine Insel, irgend so ein Aussteigertraum. Der war natürlich von Büchern und so, der war einfach da und ich wollte da hin und hatte eine Freundin, eine Junge und wir wollten zusammen einfach die Südsee erleben. Und irgendwie war es dann plötzlich, ging es nach Kanada. Ich weiß nicht warum, es war einfach, es war genauso Natur, es war genauso Wildnis, es war natürlich deutlich kälter.
Aber was heißt irgendwie? Man landet ja nicht in der kanadischen Wildnis, wenn man eigentlich die Karibik gebucht hat. Da muss ja schon noch was passieren.
Ja, es waren sicher Krankheiten, die uns ein bisschen abgeschreckt haben, die es halt in der Karibik gibt und die es in der Südsee gibt und in Kanada. Und ich meine, ich habe den Winter immer toll gefunden. Und von Wasser habe ich eigentlich eher Angst als vor Schnee. Auf jeden Fall waren wir dann plötzlich in Kanada, sind da mit dem Auto rumgereist und sind am letzten Tag sind wir dann einfach am Stückchen Land hängen geblieben, 3 Quadratkilometer groß und haben gesagt, das ist das Paradies.
Und in diesem Paradies haben Sie, glaube ich, 2 Jahre lang auch mit der Familie gelebt. Wenn Sie jetzt zurückdenken an diese Zeit, welches Bild kommt Ihnen da zuerst?
Ja, sehr viel Einsamkeit, sehr viel Schnee, sehr viel Kälte und man weiß immer genau, was man macht und warum man das macht. Also um Wärme zu haben im Winter, muss ich natürlich vorher Holz machen, das muss trocknen. Um was zu essen zu können, muss ich einen Garten anbauen. Dieses Direkte, dieses einfach Wissen, warum mache ich irgendwas.
Das Leben geht dann plötzlich aus die ganz essentiellen Dinge zurück.
Es wird ganz einfach, sehr simpel und sehr überschaubar und sehr direkt und sehr ehrlich auch.
Kanadische Wildnis bedeutet aber gleichzeitig auch, es gab vermutlich gefährliche Momente. Wie sahen die aus?
Und die Bären schlafen ja und die haben eh Angst vor Menschen. Ich meine, man muss halt sehr viel beobachten. Man muss einfach schauen, wie funktioniert das da? Man kann nicht einfach mit seinen Vorstellungen rübergehen nach Kanada und sagen, ich mache alles genau gleich, sondern man muss sehr viel beobachten. Klar kann es sein, man bricht im Winter bei minus 20 Grad in den See rein und ist dann klatschenass. Und dann ist vielleicht dann schon die 3 Kilometer zum Hütchen ein weiter Weg.
Das heißt, Sie haben so eine Situation erlebt?
Ich hatte mehrere so Situationen und mit der Motorsäge vom Baum runterzufallen in den See rein, ist sicher auch spaßig hinterher. Aber in dem Moment sicher nicht.
Waren Sie alleine?
In dem Moment ja, klar. Ja.
Und da merkt man wahrscheinlich auch diesen Überlebenstrieb in einem, oder was haben Sie da festgestellt?
Man kommt schon an so Grenzen und man kann aber auch diese Grenzen, man kann die ja schon ein bisschen ausdehnen und man kann dann, man hat natürlich sehr viel Respekt dann auch vor der Natur und man weiß auch, die Gefahren zu achten. Aber man merkt auch, dass man sehr stark werden kann.
Und in diesem ganz einfachen Leben haben Sie dann die Liebe zum Schmuckdesign entdeckt. Inwiefern?
Ich habe alles mitgenommen, was man ohne Stroh machen kann. Also ich habe gemalt drüben, ich habe Holz bearbeitet, ich habe natürlich auch Werkzeug. Mein Vater war Goldschmiedemeister, natürlich daher auch Werkzeug. Also ich habe das vielleicht wirklich mit der Muttermilch oder mit der Vatermilch irgendwo
Ihr
mir
Sohn
schon einverleibt.
Ihr Sohn ist inzwischen auch in diesem
auch dabei.
Business, ja.
Und habe mit den Kindern wirklich die ersten Versuche einfach mit Silber, mit Holz dort in dem Hütchen gemacht. Alles, was ohne Strom ging.
Wie sah das erste Stück aus, was Sie dann damals entworfen haben?
Es war ein großer Holzreif. Der Baum war, da war der Blitz eingeschlagen. Ich hatte den mit der Säge zu Brennholz verarbeitet. Und aus einem großen Stück Brett war das Bett, ist das Bett von meinem Sohn entstanden. Als er da rausgewachsen war, ist es dann ein großer Halsschmuck geworden.
Wo ist der jetzt?
Der liegt bei mir zu Hause.
Das Glück ist flüchtig und das Schicksal manchmal ein mieser Verräter. So steht es in einem Artikel über Georg Spreng, unser Leute-Gast. Wer von außen schaut, der sieht vermutlich in ihrem Geschäft ganz viel Glanz, in einem Leben als international erfolgreicher Schmuckdesigner. Aber es gibt natürlich auch die prägenden, auch die traurigen Momente. Welcher kommt Ihnen da?
Ja, natürlich der Tod meiner Frau vor 5 Jahren. Ein sehr, sehr schmerzhafter, immer noch nachwirkender Einschnitt.
Wie haben Sie den Tod erlebt, wenn Sie darüber sprechen wollen?
Ich meine, wir haben ja das zusammen aufgebaut. Sie hat mir immer den Rücken freigehalten. Sie war eigentlich der Mensch, der den Kontakt nach außen gehalten hat, der sehr kommunikativ war mit den Kunden zusammen, der wirklich meinen Schmuck eigentlich in die Welt getragen hat und ist dann an Krebs erkrankt und war dann wirklich 12 Jahre hat sie gekämpft.
Ja, und das war ein gemeinsamer Kampf, den Sie erlebt haben?
Es war ein gemeinsamer Kampf, es war ein sehr schwerer Kampf, aber wir wussten, der Kampf war nicht zu gewinnen und er war trotzdem sehr, sehr, sehr schmerzhaft.
Und Sie mussten dann Abschied nehmen von Ihrer geliebten Frau Sabine. Gab es etwas in dieser Zeit, was Ihnen dann auch Halt geben konnte?
Mir hat eigentlich die Fröhlichkeit und dieser Optimismus, den sie immer ausgestrahlt hat, diese Leichtigkeit, damit umzugehen. Und das hat mir eigentlich wirklich den Halt gegeben.
Wie ist Ihre Familie damit umgegangen, Ihre 3 Kinder?
Also ich hoffe, die haben es alle irgendwie verdaut. Aber wir als Schwaben sprechen über die Gefühle ja nicht so viel.
Und hat sich das geändert durch den Tod Ihrer Frau?
Es hat sich ein bisschen geändert natürlich. Man ist natürlich schon miteinander achtsamer umgegangen. Man hört mehr aufeinander. Aber ich glaube, es ist für alle schwierig.
Konnten Sie denn gleich weitermachen, auch mit Ihrer Kunst?
Ja, ich habe immer sofort weitergemacht. Ich habe mich eigentlich geflüchtet in die Arbeit. Es war für mich einfach eine Medizin.
Um das Funktionieren auch zu erleben, dass es da etwas gibt, was man am Laufen hält?
Ja, ganz sicher. Und ich habe dann auch wirklich Schmuckstücke entworfen, wo ich gewusst habe, das sind eigentlich Ihre Stückchen.
Können Sie da ein Schmuckstück herausgreifen und beschreiben?
Ja, es ist ein ganz schöner Ring und mit sehr bunten orangen Farben. Und das waren immer ihre Lieblingssteine, die sie sich ausgewählt hat. Und das ist einfach so auch ein Lieblingsstück von mir.
Da glänzen auch gerade Ihre Augen, wenn Sie das beschreiben. Inwiefern ist auch die Erinnerung in diesem Kunsthandwerk, im Schmuckdesign wichtig?
Ich meine, Schmuck, man muss sich einfach überlegen. Schmuck ist ja... Es wird schon so lang getragen. Es ist eigentlich das Älteste, was man am Körper, also außer der Kleidung vielleicht hat. Man hat sich Tätowierungen, man hat sich irgendwelche Muscheln um den Hals gehängt. Es war immer was ganz dicht am Körper dran. Man hat sich das sicher benutzt, um sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen oder um sich selber schöner zu machen. Es ist einfach eine Kunst, die man eigentlich nur für sich selber machen kann.
Ihr Vater war auch schon Goldschmied. Gibt es ein Stück, was Sie vielleicht vererbt bekommen haben, was Ihnen ganz besonders viel bedeutet?
Ich habe wunderschöne Stücke von meinem Vater und ich werde die also immer, immer, immer bewahren. Es sind mit so viel Liebe sehr traditionell gearbeitete Sachen, wunderschöne Granulationsarbeiten, die mir sehr viel bedeuten.
Georg Spreng in SWR1's Leute. Sie wurden für beispielhaftes Bauen ausgezeichnet. In Waldstätten, Wiskoldingen steht Ihr Haus, das auch in einer SWR-Dokumentation zu sehen war. Die Jury der Architektenkammer schrieb, zur Straße fast hermetisch abgeschirmt, zeigt das Haus zum Tal und zum Garten sein wahres Gesicht. Können Sie uns das wahre Gesicht beschreiben?
Ich wollte immer was Eigenes bauen. Ich habe in vielen Häusern gewohnt, die ich halt einfach nicht gemacht habe, sondern nur gewohnt habe. Und ich wollte ein Häuschen bauen, einfach ein Holzhäuschen wie in Kanada, ganz eng mit der Natur zusammen. Und einfach, es sollte nur ein Schutz sein. Es sollte offene Räume haben, es soll Licht durchflutet sein. Die Natur, die Stimmungen, die Jahreszeiten sollten in den Raum reinfließen. Natürlich ist es kein Holzhäuschen geworden.
Ich wollte gerade sagen, also es ist eigentlich das Gegenteil von einem Holzhäuschen.
Es ist nicht das Gegenteil geworden. Es ist ein bisschen größer geworden. Ja. Es ist ein bisschen verändert natürlich.
Wie groß ist es? Wie viele Quadratmeter haben Sie?
Ich weiß es nicht. Irgendwas um 500 Quadratmeter. Mhm. Und dieses Häuschen in Kanada, das war 4x6 Meter. Also es ist ein bisschen größer geworden, natürlich, klar. Aber es kommt die ganze Natur rein. Es ist sehr viel Glas. Nach der Straße ist abgeschottet, wie Sie sagen, mit Badezimmerfliesen. Ich habe einfach die Fliesen im Badezimmer gesagt, nee, die machen wir lieber außen hin.
Sie mögen keine Fliesen im Badezimmer, höre ich daraus.
Ich mag keine Fliesen. Und also im Badezimmer. Ja. Und nach Südwesten ist es halt ganz geöffnet, ganz Glas, sodass die Wärme, das Licht, die Sonne, auch der Nebel und der Regen und alle Jahreszeiten reinströmen, reinspiegeln ins Haus.
Ja, wenn man diese Doku gesehen hat, dann hat man gesehen, wie wichtig Ihnen die Natur auch ist. Es gibt einen Lieblingsort von Ihnen, das ist das Kalte Feld. Können Sie uns das Kalte Feld beschreiben?
Das ist von diesen drei Kaiserbergen, um die drei Kaiserberge, der höchste Berg. An dieser Alpkante, irgendwas um 800 Meter hoch, wirklich rau, eine Hochfläche mit einem kleinen Hütchen drauf. Und da waren wir immer, jeden Sonntag, Samstag, Sonntag mit der Familie oben. Und ich habe die Natur genossen und ich genieße diesen Ort immer noch.
Insofern hat Kanada auch gut gepasst, dann eben auch mit dieser Kälte, mit der Natur. Was hat Sie denn wieder auch zurück in die Heimat gezogen? War das sowas wie Heimweh?
Ja, natürlich. Die ganze Kultur, dieses Zwischenmenschliche, kommt natürlich dort in der Einsamkeit schon ein bisschen zu kurz, weil ich meine, die Schwarzbären sind zwar lieblich und nett und auch die Hirschchen, aber es ist halt doch nicht der Schwabe und nicht das Kneipchen und nicht das wunderschöne Café und nicht die Kultur.
Und gleichzeitig ist dieser Ort, den Sie jetzt geschaffen haben in Wiskoldingen, eben auch Atelier und Werkstatt. Wie sieht dieses Atelier und wie sieht die Werkstatt aus?
Natürlich auch ganz weiß, dass die Werkstatt natürlich auch ganz lichtdurchflutet. Also jeder, wo kommt, sagt, da kann man doch gar nicht arbeiten. Man muss ja immer in die Natur rausschauen. Klar, man gewöhnt sich auch an solche schöne Bilder. Und trotzdem macht es sehr viel Spaß in so einer Weite, in so einer räumlichen, man sieht einfach sehr weit. Und das finde ich ganz arg wichtig.
Inwiefern ist die Natur Inspiration für Ihre Werke?
Ich glaube, das ist das Wichtigste für mich, die Natur. Ich glaube, sie bestimmt uns eigentlich immer, wenn wir das annehmen wollen. Und sie hat so viele Ideen vorweggenommen, die wir einfach nur finden müssen.
Und Sie sitzen gerade hier im SWR1-Leute-Studio und haben die Hände unter unserem Tisch. Jetzt bin ich ganz gespannt, ob die Hände irgendwann auch noch mal oben landen auf dem Tisch, denn ich glaube, da gibt es einen Ring, den Sie uns beschreiben könnten.
Sie würden was Großes erkennen, das ich ein bisschen versteckt habe.
Genau, und das Große nehmen wir uns gleich in der nächsten Runde vor mit Georg Spreng.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Kartoffeln aus Platin, goldene Eistütenringe oder Käsespieße in Form von Würmern. Das ist Schmuck 2018, gemacht von Georg Spreng, heute Vormittag in SWR1 Leute. Wir haben eben ganz kurz Ihren Ring angesprochen. Noch liegt eine Hand auf dem Tisch. Legen Sie noch mal weiter vor, dann können nämlich die SWR1-Zuschauer, die dabei sind im Podcast, diesen Schmuck bewundern und beschreiben Sie das bitte mal.
Es ist einer der ersten Ringe, die ich gemacht habe, also jetzt wirklich, sagen Sie mir das, 35 Jahre, 40 Jahre?
Sie müssen es wissen.
Ich müsste immer nachrechnen. Ja. Irgendwie, die Zeit vergeht dann doch recht schnell. Ich sage jetzt mal 35 Jahre, eine richtige Eistüte. Ich habe einfach gedacht, Eis ist doch sowas Schönes. Und dann bohren wir einfach ein Loch rein, wo der Finger durchgeht. Und tun sie oben drauf statt Eis mit ganz vielen bunten Steinchen oder mit einem ganz großen Stein bestücken.
Also man könnte denken, wir machen jetzt Werbung, aber die Werbung brauchen wir gar nicht zu machen. Ihre Stücke verkaufen sich auch so weltweit. 50 Juweliere verkaufen ihre Werke. Woraus ist denn dieser Ring gemacht? Was ist das für ein Material? Es glänzt golden, aber ich vermute, es ist kein Gold.
Ja, ich möchte immer nur mit dem schönsten Material arbeiten. Also wir arbeiten nur mit Gold und Platin. Also es ist wirklich Gold, was Sie sehen. Ich bin ein leidenschaftlicher Steinsammler schon immer. Ich möchte alles behalten und alles nichts hergeben und immer die schönsten Sachen für mich, was ich leider nicht alles machen kann. Und dann muss ich immer was hergeben. Ich suche weltweit einfach nach dem Schönsten. Und ich mag die Farbsteine. Ich liebe sie.
Was sind das für Steine?
Das sind jetzt Spinelle, also das gleiche vorkommt wie die Rubine. Es gibt in der Königskrone in England auch ein sehr schöner roter Spinell, wo man lang gedacht hat, das ist ein Rubin. Also auch Burmasteine, wunderschöne, funkelnde Steine.
Wenn Sie sagen, das, was Sie an der Hand tragen, hat jetzt welchen Wert?
Ich meine, der Wert ist nicht das Wichtige. Ich finde dieses Unvergängliche am Gold das Schöne. Wenn Sie Eisen nehmen, das rostet halt. Aber Gold ist halt unvergänglich. Es bleibt in 1000 Jahren, in 2000 Jahren, in 10.000 Jahren genauso. Ich finde einfach die Vorstellung, dass wir ein Stück Schmuck, ein handwerklich sehr schönes Stück machen und es wird irgendwo, geht irgendwo verloren. Es wird nach Jahrhunderten, Jahrtausenden ausgegraben. Es ist immer nur funktionsfähig. Es sieht immer nur gleich aus.
Spiegelt den Zeitgeist wieder, ist so ein bisschen Ihr Slogan, glaube ich, ne?
Ja. Und es ist schon schön, wenn man was machen kann, was dann nicht irgendwie so gleich kaputt geht.
Das bietet natürlich einen großen ideellen Wert und dennoch eben auch einen Wert, den sich die wenigsten Menschen vermutlich leisten können.
Ja, das beginnt bei ein paar tausend Euro und geht dann halt oben nach oben, je nachdem, was für ein Material wir verwenden, wie groß die Steine sind. Aber wenn Sie schauen, was Autos kosten, wie schnell die kaputt gehen, dann sind wir eigentlich da noch also sehr, sehr bescheiden.
Fair gehandeltes Gold gibt es ja in sehr wenigen Bereichen. Das sind Dinge, die erst in den vergangenen Jahren auch aufgekommen sind. Wie sind Sie damit über die Jahrzehnte umgegangen?
Na, versucht es einfach. Man sagt einfach, das Material ist so arg schön. Das Material gab es schon immer. Man muss die Augen schließen.
Kann man das?
Nee, natürlich kann man es nicht. Aber ich könnte nicht mehr arbeiten. Wir wissen natürlich um die Problematik, wie werden Steine geschürft, Kinderarbeit, sehr viel dabei, furchtbare Bedingungen. Wie wird
die Blutminen hat man gleich immer im Kopf.
Natürlich, ja. Mit Quecksilber natürlich teilweise illegal. Es ist ganz arg schrecklich. Wir versuchen natürlich, oder wir wissen, ein ganz Großteil unseres Goldes, das wir verwenden, ist natürlich wiederverarbeitetes Gold. All das Schmuck, der eingeschmolzen wird, der wieder aufgearbeitet wird, das geht ja nichts verloren. Das ist ja das Schöne daran. Und trotzdem wird halt immer wieder Neues geschürft. Wir achten natürlich, soweit wir das irgendwie können, drauf, dass wir nur zertifiziertes Gold verwenden. Und trotzdem weiß ich, es wird halt anders auch geschürft und es ist furchtbar.
Ein Handwerk mit langer Tradition, das Schmuckhandwerk. Georg Spreng, als gelernter Industriedesigner mit weltweitem Erfolg als Schmuckdesigner. Sie bekommen sicherlich auch mit, wie die Aussichten sind für die Goldschmiede aktuell.
Ja, ich höre natürlich sehr viel Klagen. Ich höre natürlich sehr viel, dass die Leute kein Geld mehr hätten oder es nicht dafür verwenden. Ich höre aber auf der anderen Seite auch sehr viel, dass man wieder das Besondere, das, was hier in Deutschland mit unserer Kunst, mit unserer Tradition, was wir machen, dass es wieder sehr viel mehr geschätzt wird, dass man diese kurzlebigen Sachen, die alle aus Asien kamen, dass die wieder zurückgehen oder glücklicherweise zurückgehen und dass man wirklich das Wertvolle, das Langlebige, das Edle, dass man das wieder zu schätzen weiß.
Da gibt's also diese zwei Seiten, die Richtung, in die es sich entwickelt. Ich habe neulich eine junge Frau getroffen und die sagte, ja, sie ist gerade deutschlandweit unterwegs und versucht, gute Betriebe zu finden, um sich eben weiterzubilden, so die Lehrjahre als Goldschmiedin. Und sie sagte, das sei gar nicht so einfach. Also es geht schon auch wirklich zurück in Deutschland. Bemerken Sie das auch?
Wir bemerken das natürlich. Es geht ganz klar zurück. Wir sehen das immer auf den Messen, wenn man die Basler Messe anschaut, wie wenig Aussteller die jetzt hat. Es geht auf die Hälfte zurück. Es ist natürlich ein ganz harter Kampf, aber ich merke es immer, die, wo fantasievoll sind, die nicht einfach nur nachmachen, was die anderen machen, die ihren eigenen Weg gehen, die selber eine Idee haben und einfach daran glauben, dass das trotzdem sehr gut funktioniert.
Also die Leidenschaft ist umso wichtiger eben auch in dieser Branche.
Ja. Ich glaube, in jeder Branche, aber in dieser Branche vielleicht besonders.
Gibt es andere Möglichkeiten, sich zu entwickeln? Ist es dann Industriedesign? Ist man dann beispielsweise bei Bosch tätig in solchen Bereichen? Oder welche Möglichkeiten gibt es dann für die jungen Designer?
Ich meine, Schwäbisch-Gmünd ist ja wirklich eine Designerstadt. Es hat ja die höchste Dichte an Designbüros, ich denke, in Deutschland. Es kommt sicher von der Schule her. Ich glaube, man kann sich schon in sehr, sehr, sehr vielen Bereichen austoben. Aber natürlich, der Schmuckbereich ist ganz sicher deutlich, deutlich zurückgegangen.
Ich glaube, so ein Standardsatz, den ein Juwelier oft hört, das ist doch gar nicht ganz perfekt, oder? Das ist oft die Kritik, die dort aufkommt. Welche Kritik erleben Sie? Oder traut sich niemand, Kritik zu äußern bei Ihnen?
Ja, natürlich erlebe ich auch Kritik, aber ich erlebe eigentlich sehr viel mehr Freude. Ich sage immer, also ich rate immer von jemand ab, unsere Sachen mit ins Programm zu nehmen, wenn er nicht hundertprozentig dahinter steht. Ich habe immer den Juwelieren abgeraten, die ein bisschen wankelmütig waren. Ich habe immer gesagt, wartet lieber noch ein paar Jahre, bis er wirklich voll überzeugt sind. Und dann können das auch weiter transportieren, weil sie müssen ja auch ihre ganzen Verkäufer, Verkäuferinnen, müssen sie ja genauso briefen. Sie müssen ja einfach begeistert, sie müssen dafür bluten einfach.
Wie hat sich das entwickelt über die vergangenen Jahre? Gibt es da auch Krisen, die man auch spürt innerhalb dieser Branche?
Das ist sicher immer ein Auf und Ab. Aber wir haben das große Problem, dass wir halt in den Farbsteinen eine extreme Verknappung feststellen. Der asiatische Markt hat nicht sehr viel Farbsteine aufgenommen in den letzten Jahren und es wächst halt nichts mehr nach. Und die ganz besonderen Stücke, die sehr, sehr, sehr raren Stücke, die werden halt immer, immer, immer teurer, immer seltener.
Georg Spreng in SWRs Leute. Sie sagen, ich finde immer die vierblättrigen Kleeblätter auf der Wiese. Das hat ja auch viel mit einer Haltung und Lebenseinstellung zu tun. Wo kommt die her?
Ah, das ist wieder eine wunderschöne Frage. Ich bin ja mit zwei Geschwistern, also zu dritt sind wir aufgewachsen. Und ich war immer der Einzige, der die Kleeblätter gefunden hat. Immer mich haben sie immer geschickt, komm, such mir auch eins. Und ich, auch heute noch, wenn ich in Kleefeld sehe, ich kann Sträußchen pflücken. Und ich weiß nicht, an was es liegt, aber vielleicht liegt es einfach an einer gewissen Beobachtungsgabe, dass mir einfach dann andere Merkmale sofort ins Auge springen.
Es klingt ein wenig so, wenn Sie das gerade so beschreiben, als hätten Sie sich etwas Kindliches bewahren können.
Ich hoffe das doch. Ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben, dass man einfach Kind bleibt. Das habe ich vorher mit der Neugierde gemeint, dass man nicht irgendwann mal weiß, sagt mal, ich weiß, wie das geht. Nee, ich weiß es nie. Ich kann es immer nur verbessern. Ich kann es immer nur versuchen, noch besser zu machen und noch irgendwie noch besonderer zu machen.
Die Neugier und die Leidenschaft sind so wichtig für das Überleben auch im künstlerischen Bereich. Gleichzeitig gibt es vermutlich auch eine Angst, dass die verloren gehen könnten. Oder ist die bei Ihnen dann nicht vorhanden durch diese Lebenseinstellung?
Nee, das ist überhaupt nicht vorhanden. Ich habe so einen Fundus. Ich mache ja meine Entwürfe normalerweise in einer Textform. Also ich vermeide möglichst lange irgendwas, was visuell darzustellen. Und wenn dann mit der linken Hand gekritzelt, dass es möglichst undeutlich wird. Und
Sie sind Rechtshänder, nehme ich an.
Ich bin Rechtshänder, sonst natürlich, oder nur in einer Schriftform, dass ich nur was beschreibe. Ich möchte möglichst lange vermeiden, dass die Idee eine Gestalt annimmt.
Was liegt gerade bei Ihnen auf dem Tisch? Woran sitzen Sie?
Es liegen wunderschöne, ganz extrem teure, türkisfarbene Paraiba-Turmaline auf dem Tisch. Und die wollen wir unbedingt zum Messino was draus machen. Das sind, glaube ich, zwei Steine mit über 40 Karat. Das ist einmalig und ich habe Angst davor.
Sie haben Angst davor, was sich daraus entwickeln kann?
Ich habe Angst davor, dass wir das nicht mehr hinkriegen. Ich habe Angst davor, dass das nicht wirklich was ganz Tolles wird. Und ich habe immer Angst davor. Und hinterher bin ich jedes Mal überrascht. Ja, verdammt, jetzt ist doch wieder irgendwie ganz toll geworden.
Wie wichtig ist der Selbstzweifel als Antrieb?
Das weiß ich nicht. Ich wäre froh, wenn ich ihn nicht hätte. Aber er ist einfach immer da.
Wie setzt sich dann letztendlich für ein Werk, wenn Sie jetzt gerade auch den Druck der Messe im Nacken haben, da muss ja alles möglichst schnell gehen, wie setzen sich dann auch anschließend beispielsweise Preise zusammen? Aufgrund der Steine erstmal, nehme ich an?
Ja, man hat natürlich Steine, die Materialkosten einfach. Also ich weiß hinterher die Preise nie mehr. Es wird kalkuliert und da hat es einen Preis und da stehe ich auf der Messe und da fragt mich jemand, was es kostet, dann muss ich irgendwie die Listen anschauen und suchen. Mich interessiert es einfach nicht. Es hat natürlich durch die Seltenheit den Wert. Ich mache ja nicht nur die Sachen. Was ich halt brauche, ist ein Mitarbeiterfeld drumherum, das mir halt auch ein bisschen die Wünsche, die Gedanken, die Ideen, die das verstehen und auch umsetzen können.
Wie lässt sich das vermitteln, gerade in einem künstlerischen Bereich?
Sehr viel vormachen, sehr viel mit anschauen, sehr viel mit korrigieren und natürlich auch, dass man schon lange miteinander zusammengearbeitet hat.
Und jetzt haben Sie den Druck der Messe. Wenn das richtig gut gelaufen ist, wie ziehen Sie dann ein Fazit? Also was muss passieren?
Ich möchte mal irgendwie ein paar Tage von Schmuck nichts mehr hören. Aber ich werde es hoffentlich hinkriegen. Aber ja, vielleicht auch nicht, aber ich werde es hinkriegen, weil es muss einfach sein, den Kopf mal wieder freizukriegen. Und sonst werden wir natürlich mit Volldampf alles versuchen hinzukriegen und zu machen. Und jeden Wunsch, wir sind Dienstleister. Ich möchte alles hinkriegen, was irgendjemand haben möchte.
Wenn dann der Urlaub ansteht, was schwebt Ihnen da vor?
Einfach weit weg und vielleicht einen Golfschläger in die Hand nehmen.
Also alles Gute dafür. Georg Spreng, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Eins gehört. SWR.